Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir haben mittlerweile die Nummer 104 erreicht und widmen uns heute nicht einem Charakter aus der zweiten Reihe, nicht irgendwelchen absurden Ideen oder aber Fanfilmen. Nein, wir widmen uns heute einem Objekt, das so irgendwie, man hat das Gefühl, immer so ein bisschen unbeachtet bleibt, weil es am Ende des Buchs ist oder am Anfang des Buchs oder keine Ahnung, wo man es unterbringen kann. Es ist aber tatsächlich essentiell für die Geschichte von Mittelerde. Wir reden nämlich heute über das, was wir dank einer wunderbaren neuen deutschen Vertonung sehr als tolle Karte kennengelernt haben. Wir reden nämlich über die Karte von Mittelerde. Schön, dass ihr dabei seid.
Guten Abend.
Schönen guten Abend und wunderbare Grüße aus Schweden, wo ich mich gerade aktuell aufhalte.
Ja, das klingt doch schon mal besser als Oktoberfest, wenn man in Schweden ist.
Ja, definitiv. Da wäre ich vielleicht jetzt auch nicht so ansprechbar, aber...
Und vor allen Dingen anders gekleidet, nehme ich an.
Definitiv. Also anstatt ein Metal-Shirt hätte ich da jetzt rot-weißes Hemd an und man würde die Riemen der Lederhosen sehen.
Oh mein Gott.
Ich muss tatsächlich am Freitag mit dem Büro gehen wir ins Hofbräuhaus in Berlin am Alexanderplatz. Oh. Und ich werde es hassen und nur ertragen, weil es umsonst Bier und zu fressen gibt.
Ich wusste doch, es kann eine Begründung nur dafür geben, dass du doch freiwillig hingehst.
Das ist die einzige Begründung, die man sich selbst zugestehen kann, bevor man den Quatsch mitmacht.
Also Hofbräuhaus mag ja historisch betrachtet, wenn man mal in München ist und so, alles irgendwie ganz spannend und schick sein und ganz lustig anzusehen, wenn die Kapelle da live Rambazamba macht und so. Aber ein Hofbräuhaus in Berlin oder sonst wo in der Welt als Merchandise-Franchise-Erweiterungsarm von totalem Gehampel ist schon geil.
Es ist noch trauriger, als man sich's vorstellt. Ich wurde halt vor ein, zwei Jahren dahin mit reingezerrt auf einen Junggesellenabschied. Und das ist eine dermaßen traurige und bittere Imitation von dem, was man sich angeblich vorstellt, was in München passiert. Dass es wirklich wehtut, dass man gar kein Bayer ist und gar nicht viel übrig hat für dieses Bergvolk. Es ist trotzdem eine Frechheit, das dermaßen in den Schmutz zu ziehen.
Das kann ich so nur unterschreiben. Ich habe ja 10 Jahre in München gelebt. Ja, ich weiß, was da abgeht zu Wiesn. Ja, ich war auch mehrfach im Original-Hofbräuhaus. Das, ja, ist anderswo seltsam.
Wie oft bist du auf dem Kotzhügel aufgewacht und dass du gefangen hingekommen bist?
Nicht ein einziges Mal. Ich habe es immer nach Hause geschafft.
Sehr gut. Vielleicht auch mit Hilfe einer Karte.
Unter Umständen. Ja, jedes Mal, wenn wir auf die Wiesn gegangen sind, haben wir uns eine kleine Nachhausekarte gezeichnet. Und das ist eine wunderbare Überleitung, Seppel. Das ist ja grandios. Unserem eigentlichen Thema heute, die wunderbare Karte. Marcel hat sich ja gerade schon einmal wunderbar ins Bild geworfen. Das sah so ein bisschen aus wie so ein Poster. Weißt du, wenn du bei so einem Konzert bist und dem Akteur auf der Bühne zeigen willst, dass du da bist und irgendeinen Spruch loswerden willst, weißt du, dieses so, ja! Deswegen, ja, die Karte. Also für mich, jedes Mal, wenn ich gefragt werde, und das hatten wir ja ein, zwei, drei Mal vielleicht, oder wie wir zu Herr der Ringe gekommen sind. Ich bin zum Herr der Ringe über die Karte gekommen. Ja, und zwar in einem Alter, wo ich noch nicht lesen konnte. Stand nicht weiter beschriebenes Buch im Sammelsurium meines Vaters. Und in diesem Buch gab es eine Karte. Und diese Karte hat mich von Anfang an absolut fasziniert. Und wie sich viele Jahre später herausgestellt hat, ist die Karte von Mittelerde. Und die hat früh den Grundstein gelegt, dass ich heute ein solcher Fan bin und überhaupt diesen Podcast machen kann mit euch. So, das sind so erstmal meine grundsätzliche Beziehung zu dieser Karte.
Also ich, als Seppel damals das Thema so ein bisschen vorschlug mit von, lass uns mal über die Karte von Mittelerde reden. Und ich so, das gibt's nicht zu reden. Die brauche ich immer dann, wenn ich Herrn der Ringe lese. Dafür ist sie da, ist eine Karte. Das ist die Funktion an der Karte. Tolle Karte. Ich wette übrigens heute, dass wir das mindestens 15 Mal sagen werden. Tolle Karte. Das war jetzt das dritte Mal. Wir zählen mit.
Okay. Ja. Du zählst mit, ich nicht.
Ja. Ich glaube, die Leute im Channel werden mitzählen. Aber dass die Karte halt tatsächlich so eine unglaubliche Rolle eingenommen hat, und da können wir bestimmt auch gleich noch mal ein bisschen über die Rezeption von Karten in Fantasy-Büchern überhaupt mal so ein bisschen sprechen, die ist so bekannt und so beliebt, dass sie sogar für irgendwelche Deluxe-Ausgaben, da wird dann die Box draus gemacht. Also das ist nicht einfach irgendwie so, also man könnte ja Kunst oder einen Lee und John Howe, was ja auch oft passiert, nehmen. Nein. Die Karte ist so ikonisch, die ist so legendär, dass man sagt, ja, wenn wir das Ding irgendwo teuer hinstellen, dann weiß jeder sofort, was gemeint ist. Also die Karte ist, wie ob er gerade erwähnt hat, das ist so eine Vermischung von der Geschichte und von der Visualisierung der Geschichte, dass sie was ganz, ganz Besonderes halt hermacht. Und
glaube ich, auch das einzige Stück Grafik oder Bild oder wie auch immer, was halt nicht purer Text ist, das, glaube ich, jeder kennt. Egal, in welcher Sprache du das Buch liest, die Karte kennst du, egal, welche Ausgabe du hast, welche Coverart, wie auch immer. Diese Karte ist bei allen gleich und jeder erkennt sie automatisch wieder.
Ich bin immer sehr begeistert über die Lösung, wie die Verlage das gemacht haben. In einer der älteren Hardback-Ausgaben der Tolkien-Presse ist das hinten eingeklebt. Das ist das eher so suboptimal. Das war bei der
Karoo-Ausgabe aber auch so.
Ja, das kann gut sein. Also das ist ja auch eine Karoo, aber eine alte. Ja. Das ist aus den 80ern irgendwann, der hat das so eine.
Ich habe jetzt von der ganz klassischen grünen Ausgabe gesprochen, gefühlt jeder hat.
Ja, in dieser Ausgabe, das ist ja die, glaube ich, letzte, auch eine von diesen Special-Ausgaben, da ist sie auch eingeklebt. Aber nicht ganz so intelligent, wie du es gerade gezeigt hast. Sie lässt sich dort nicht ganz so optimal aufschlagen, habe ich festgestellt.
Ja, eine andere Lösung ist natürlich, wenn du ein bisschen einen großformatigeren Herrn der Ringe irgendwie hier hast. Das ist die One Volume Edition mit Appendices, immer so schön sagt. Ne? Ich glaube, da ist sie. Ja, genau, da haben sie folgenden Weg eingeschlagen. Es gibt ja auch noch eine etwas kleinere Karte von Gondor, die ja auch nochmal so mit dabei ist im Herrn der Ringe. Und sie haben das so gemacht, weil sie einfach faule Schweine waren. Sie haben hier die Mittelerde-Karte in klein reingemacht. Und dann haben sie sie geviertelt sozusagen, um sich die Arbeit zu sparen. Und haben dann die Viertel jeweils auf den nächsten Seiten so reingepackt. Was vor allem hier bei diesem Meeresausschnitt unheimlich produktiv ist. Weil das ist halt zwei Drittel des Meer. Ist schon mal geil so.
Ja.
Und dann haben sie dann die Gondor-Karte, die auch nochmal einzelne Karte ist. Die ist dann nochmal so halbe-halbe. Aber da haben sie halt, da muss ich sagen, also das finde ich so ein bisschen suboptimal. Da muss tatsächlich die Karte dreimal umschlagen, um an die entsprechenden Teile zu kommen, um zu gucken, welches jetzt was gemeint ist. Also da muss ich sagen, für das hier, wo ich wahrscheinlich ordentlich Geld damals bezahlt habe, finde ich ein bisschen frech.
Ich glaube tatsächlich, dass die Bedeutung der Karte dadurch erhöht wurde, dass sie eben zum Ausklappen war und mehr Platz eingenommen hat. Wäre sie einfach nur reingedrückt gewesen auf die erste oder letzte Seite, hätte gesagt, ja, okay, cool. Aber wenn du das einfach selber ausklappen musst, diese Erfahrung, dass er daran zu arbeiten, das dann zu sehen, wie es denn quasi dich da vor dir ausbreitet, hat, glaube ich, nochmal dem Leser klar gemacht, diese Karte ist wichtig oder diese Karte hat besondere Bedeutung.
Ja, es ist schon so, wie du sagst. Das ist ja, Karten sind ganz oft irgendwie dabei. Kleine Ausschnitte oder so kleiner Progress, den du siehst, was die Protagonisten gerade machen. Aber das war so, weißt du, ich komme ja nur noch aus einer Zeit, da gab es Falkpläne. Ja? Das heißt, wenn du irgendwo hin wolltest mit dem Auto, ja, da hast du dir kein GPS-System genommen, sondern da hast du im Auto nur mit so einem Ding gesessen, was patentiert von Falk, ja, dass du so klappen konntest, dass du einigermaßen klargekommen bist. Und da war dann ganz Deutschland drin. Ja, oder diesen riesigen Atlanten vom ADAC, wo du eine Stunde geblättert hast und auf der Seite. Ja, und dann auf der Seite stand, wenn Sie hier weiter gucken wollen, müssen Sie auf Seite 236 weiterblättern. Weißt du, so ein Blödsinn zum Beispiel. So, und dann war das natürlich, weißt du kommst in einem Buch ist eine Karte, die eine Anleihe in diese Richtung hat. Ja, das heißt also, das ist wichtig. Das ist nicht irgendwas, sondern was du dir da anguckst, ist groß, da ist viel. Also das ist nicht von, jetzt hätte ich hier gesagt, von hier bis zum nächsten See. Das ist jetzt, wenn ich aus dem Fenster gucke, die Terrasse und dann könnte ich im See sein, sondern oder von Berlin nach Hamburg, sondern das ist halt echt viel, viel Weg, dass du oder Land, das du da siehst, ja, wo du mit den Beschreibungen da drauf ja auch schon so ein bisschen getriggert wirst, wo du so denkst, wow, was steht denn da? Ja, für mich einer der, würden wir jetzt sowieso irgendwann drüber stolpern oder reingehen, dass wir uns über einzelne Aspekte der Karte unterhalten. Das Hexenreich von Angmar. Ja, wenn du das da liest und du denkst dir so, oh, spooky, weißt du?
Ich glaube auch, dass wir natürlich den Vorteil haben, also in Anführungsstrichen, ich bin mir zum Beispiel nicht ganz sicher, ob die Rezeption und diese emotionale Bindung, die wir auch zum Beispiel mit zu dieser Karte haben, beim Lesererlebnis eine unheimliche Bedeutung hatte, ob das heute noch in der Form so stattfindet. Weil tatsächlich praktisch ja kein Mensch mehr unter 30 irgendwie noch mit Karten, also mit Ausklappern, Karten auf Papier und irgendwie oder einem Share-Atlas, so wie immer die Dinger damals hießen, irgendwie noch groß was anfangen können, beziehungsweise sie auch gar nicht benutzen. Sie haben eine Google Maps oder die entsprechenden anderen Software- oder Handylösungen, was immer es da gibt, und die muss man nicht aufhalten. Also außer man hat irgendwelche neuen Club-Handys, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, und ich glaube halt, dass auch der Erfolg des Herrn der Ringe tatsächlich eben auch mit dieser Karte zusammenhängt, weil sie halt das Ding war, was den Weg, den ja die Gefährten und alle anderen Beteiligten zurücklegen, tatsächlich ergreifbar machte. Also du konntest die halt ausklappen oder rausnehmen oder wie auch immer die Lösung jeweils war. Und dann konntest du den Weg nachvollziehen, wo sie lang gegangen sind. Und sobald du da immer irgendwo hingeguckt hast, gesagt, okay, wo ist denn jetzt hier, er redet von Tabard, wo ist denn Tabard, was soll der Scheiß, wo ist das? Und dann bist du halt auf die Suche gegangen. Und das hat für mich halt tatsächlich unheimlich eine emotionale Bindung hervorgerufen. Finde wahrscheinlich ein bisschen schade, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mich da täusche, dass die heute vermutlich nicht ganz mehr so diesen emotionalen Impact hat, wie er vielleicht bei uns der Fall ist. Oder habt ihr da vielleicht irgendwie Erfahrung? Also Opa hat ja Kinder, ich kann da nicht so einschätzen, wie da die Karte angekommen ist.
Nee, also leider sind meine Kinder ja nicht so involviert in dieses Thema. Ja, die wissen, Papa ist total abgefahren und sie haben ja leider, oder nicht leider, sie haben ja beide auch einen Namen abgekriegt. Aber die hat das nicht so tangiert. Ja, aber vielleicht mal interessant, in den Channel mal hier reinzufragen, von denen, die live dabei sind. Wie ist das denn für euch? Ja, kennt ihr die Falk-Pläne noch? Kennt ihr dieses Thema noch, dass man auf Karten geguckt hat, ja, und dann praktisch plötzlich über so eine Karte gestolpert sind? Könnt ihr dieses Emotionale, so wie wir jetzt mitgehen mit dieser Karte, was schon krass ist eigentlich, weil das ist eine Karte zu einer Geschichte, die fast 1000 Seiten hat. Ja, und dann da so drauf abzufahren, sage ich jetzt einfach mal. Könnt ihr das teilen?
Ich wollte noch erwähnen in der Zwischenzeit, dass die Karte ja auch so ein bisschen dir einen Eindruck vermittelt, wie viel noch kommen muss. Also du liest das den ersten Band oder einen großen Teil im ersten Band und guckst danach, oh, hier ist Rivendell, wir haben irgendwie Buch 1 fast fertig und stellst fest, die sind halt auf der Karte halt zum Hüpfer gekommen, aber da ist ja noch keine Ahnung, 90% übrig von der Karte. Dann kannst du dir halt ausmalen, wo geht's wohl hin, ab jetzt. Wie kommen sie jetzt von links oben nach ganz rechts unten? Ja. Was sind diese Orte oder ja, diese Berge, diese Flüsse? Man kann sich ja auch aus den entsprechenden Symbolen, das ist ja nicht einfach nur Berge und Wälder, du hast ja teilweise einzelne Landmarks, die einfach ausgezeichnet sind. Also der Schicksalsberg, Mount Doom, der ist ein eigenes Symbol. Da kommt halt so Rauch raus. Solche Geschichten, da ist ja sehr viel Detail drin, da kannst du dich auch drin verlieren, wenn du da die Karte einfach nur anguckst. Und man hat da gesagt, diese Karte ist zumindest auch ein Versprechen für das, was noch kommen wird, wenn du die nebenbei noch aufhast. Oder nach jedem Kapitel, nach jedem Abschnitt, nach jeder Reise, die halt abgeschlossen ist innerhalb des Buches, dann nachschaust, okay, wo sind sie jetzt?
Ich habe gerade mal ein paar Links gepostet für Leute, die sich ein wenig austoben möchten oder umschauen möchten, was die Karte bzw. Karten bei Tolkien ausmachen. Es gibt ja immer noch erfreulicherweise funktionierend vom Lord of the Rings Project von dem wunderbaren Emil aus Schweden, das Lord of the Rings Project, und dort hat er eine interaktive Karte programmiert, mit der man also quasi, wir könnten jetzt anhand der Karte bei Emil hier das ganze Spiel durchexerzieren. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass unter anderem das Prancy Pony, der Podcast, die Karte mit großer Freude und Nutzen eingebaut hat in alle Folgen. Und die ist halt wirklich unheimlich schön gemacht und auch relativ nah an dem Original. Um mal zu erwähnen, die Karte, die wir eigentlich alle kennen, also die meisten Tolkien-Fans, die diese Karte von Mittelerde so vor Augen haben, die ist natürlich im Sinne von J.R. Tolkien, aber gezeichnet wurde sie von seinem Sohn Christopher.
Ja, das kann man so ein bisschen vergessen. Erkennen, wenn man rechts oben guckt, da sind die Initialen eingebaut unter diesem Kompass oder den Pfeilen in Himmelsrichtungen, und da steht halt CJRT und nicht JRT. Auch hier, kleine Details, die einem dann Hinweis darauf geben, wo das herkommt. Und ich habe zwar jetzt nicht die Briefe von Tolkien selber im Regal stehen, aber es ist wohl so ein bisschen der Prozess der Kartenentstehung ist in den Briefen festgehalten, und es war wohl relativ stressig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Also Tolkien fand es sehr wichtig, die Karte zu haben. Er hat ja auch mal gesagt, er hat mit der Karte angefangen und dann die Geschichte dann angepasst. Nicht umgekehrt, aber er hat halt festgestellt, dass er nicht so begabt ist als Kartenzeichner, und das, was er produziert hat, hat ihn dann nicht zufriedengestellt, und er hat dann irgendwelche Entwürfe gemacht, die Christopher dann mit mehr Detail und mehr Talent dann vollendet hat. Und ich weiß nicht, ob die eine Deadline hatten oder ähnliches, aber es wurden wohl mehrere Abende oder Nächte durchgearbeitet, bis das Ergebnis tatsächlich so war, dass der Professor zufrieden war.
Ja, die Entwicklung der Karte, die konnte man sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe das auch völlig vergessen und gar nicht so drüber nachgedacht. Aber in der Ausstellung in Oxford und auch in den anderen Ausstellungen wurde da sehr viel Wert drauf gelegt. In Oxford war aber natürlich, weil die Originalentwürfe Tolkiens zur Karte in der Sammlung in den Boleyn Libraries in Oxford Universität sind, haben sie dort die Sachen ausgestellt, mit denen Tolkien damals dann tatsächlich gearbeitet hat. Und ich versuche, die gerade zu finden, weil ich bin mir relativ sicher, dass die auch in dem Ausstellungskatalog drin sind. Man stelle sich vor, es gibt, wie nennt sich das, wenn man so mathematische Skizzen anfertigt und dann so ein Rasterpapier benutzt. Ich weiß, frage mich nicht mehr, ich kenne die ganzen deutschen Begriffe einfach nicht mehr, keine Alltagsbegriffe.
Papier oder sowas, oder Kastenpapier? Ja. Kastenpapier. Wir hatten das früher im Matheunterricht, als wir schreiben gelernt haben, aber alles kariert.
Ja, aber das war sogar noch feiner, das war so mal ganz fein.
Wir haben noch einen Lehrer im Chat, der wird das auch wissen, wie das heißt.
Ja. Millimeterpapier.
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 Millimeterpapier, genau. Und jetzt stell dir vor, du schreibst, du fängst an, eine Geschichte zu erzählen, die beginnt im Auenland, in Hobbingen. Und dann malst du einen kleinen Abschnitt, in relativ groß, mit relativ vielen Details, Hobbingen und Umgebung. Und dann marschierst du weiter und los. Und das Problem ist natürlich, du hast das Millimeterpapier für eine gewisse Strecke gebraucht, nämlich innerhalb von Hobbingen und dann halt los durch, ne, an den Düstenwald. So, und dann ist aber das Papier irgendwann Ende, weil dieses Papier war ja nicht endlos, sondern immer Blätter. Und Tolkien hat sie praktisch immer so drangeklebt, sodass so eine Art Schichtmuster entstanden hat und die Karte immer größer wurde. Und die war halt zum Beispiel als Ausstellungsstück in der Ausstellung zu sehen. Und du hast auch gemerkt, oh, da sind drei übereinander, weil offensichtlich hat er bei der zweiten, die er drüber geklebt hat, Mist gebaut. Und das Schöne daran ist natürlich, für alle Künstler, die mit Adobe oder anderen Projekten arbeiten, verschiedene Ebenen, ne? Einfach eine Ebene drüber knallen, kannst die drunterliegende nicht mehr sehen, hat er natürlich auch gelöst, einfach mit dem Papier. Das ist halt so ein richtiges Schichtding geworden. Und die konntest du natürlich nicht für einen Druck nehmen. Also die waren natürlich, also das war ja keine Vorlage. Die waren natürlich völlig ranzig und räudig und überall so an der Seite Kommentare und Häkchen hier und durchgestrichen da. Und da, wie Seppel ja schon sagte, das halt auf gar keinen Fall machbar ist, hat er dann seinen Sohn gebeten, das zu machen. Also ich habe jetzt hier gerade im Ausstellungskatalog nur diese Karte hier gefunden. Das sieht man jetzt auf den ersten Blick nicht so sehr. Das sieht jetzt aus wie die Mittelerde-Karte. Das ist aber tatsächlich die Karte und die habe ich auch, glaube ich, als Link gepostet. 2015 hat man die entdeckt. Da hat Tolkien bei der bestehenden Mittelerde-Karte Kommentare hinzugefügt. Also bei einem Entwurf dieser Karte. Und die hat die Boleyn Libraries damals kaufen können. Und die wurde natürlich auch ausgestellt, weil die war natürlich damals ein total großer Coup. Und ausgestellt war auch eine andere sehr bekannte legendäre Karte. Das ist die von Pauline Baynes. Die Pauline Baynes haben wir letztes Mal beim Boyle Giles Wilhelm so oft erwähnt, weil sie halt die Haus- und Hofkünstlerin war für Tolkien und auch für C.S. Lewis. Dementsprechend hat sie auch mal eine größere Karte gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich ein Ding kann ich finden, da sieht man es vielleicht so ein bisschen. Sieht man das, dass es Millimeterpapier ist?
Nee.
Schade.
Ich erkenn's nicht.
Es ist ganz, ganz fein gemustertes Millimeterpapier, weil natürlich dadurch auch die Möglichkeit besteht, wenn du Meilen oder andere Streckenabschnitte berechnen möchtest, kannst du natürlich auf so einem Millimeterpapier richtig genau einzeichnen, beziehungsweise berechnen, wie viele Leute da latschen. Das ist natürlich auch damit zu tun, dass Tolkien ja Soldat war an der Somme und als Kommunikationsoffizier natürlich auch berechnen musste, wie weit jetzt irgendwas entfernt war, wie viele Meter sie für die Kabel brauchten, sonst irgendetwas. Und er wusste also schon durchaus, wie man so eine einfache militärische Karte zeichnete. Aber es ist halt, das waren halt seine Entwürfe, mit denen er gearbeitet hat. Das ist alles aus dem Ausstellungskatalog. So, und das kann man natürlich nicht für einen Druck nehmen. Das sieht natürlich nicht so schön aus, wie das, was Christopher dann produziert hat. Da wurde es natürlich dann irgendwann ein bisschen schwierig und wie Seppel schon sagte, weißt du, da schreibst du 12 Jahre in dem Buch, streitst dich 4-5 Jahre lang mit dem Verlag rum, irgendwann kommt es dann endlich mal zu und sagen so, ja geil, jetzt können wir das Buch veröffentlichen und dann sagt Tolkien noch so, ich habe da noch was vergessen, kann ich noch ein, ja, also die Anhänger, nein, Karte, und er so, ich habe aber noch einen Job, also ich habe auch noch eine Frau und Kinder und die auch irgendwie und ich weiß nicht und also das in einer Stunde darzustellen, das war jetzt gerade mein Versuch, die Kurzvariante zu vermitteln. Tolkien hatte sehr, sehr viel am Hut zu diesem Zeitpunkt und eine Karte sauber zu zeichnen, das war nicht so sein Ding und deswegen musste dann Christopher ran. Und dem verdanken wir dieses absolut legendäre Darstellung der Geschichte des Herr der Ringe als Karte. Ja. Ich guck mal weiter, vielleicht finde ich sie noch.
Die Talande hat geschrieben, auf 398 ist die geklebte Karte.
Okay, okay, okay. 398? What the hell? Also. Ich habe einfach vergessen, weiter zu blättern. Du siehst, das sind diese Quadrate in der gleichen Größe und immer nur so plopf, plopf, plopf. Und ja, damit kannst du nicht so gut arbeiten. Nee.
Ja, das so war Arbeiten im analogen Zeitalter. Da war nicht irgendwie mit Copy-Paste oder Undo. Da musste man halt kleben und überkleben.
Ja, in Lightroom. Machen Sie mal diese Linie hier sauber. Tolkien so, Radierer, Papier. Mist, immer noch nicht. Also ich meine, das kann man heute ja Leuten nicht erklären, die nicht wissen, was ein Radierer und ein Bleistift ist. Aber egal, kommen wir vielleicht zurück zum Thema.
Warte ganz kurz, das mit dem Zeichnen. Ja, wenn du, es gibt ja Leute, die haben Talent dazu. Ja? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich meinen Eignungstest zum Elektroinstallateur gemacht habe. So, und wir reden hier von 1986. Ja, da hatte ich dann einen da sitzen und man sollte aus freier Hand ein Quadrat mal zeichnen. Ja, solltest du einfach dahin packen. Und dann hat das einer gezeichnet und dann gehen die Leute ja rum, sollst ja nicht schummeln, bla bla bla. Und sagt dann, sie sollten kein Lineal nehmen. Habe ich nicht. Das glaube ich ihnen nicht. Und der hatte ein exaktes Quadrat aus der Hand gezeichnet praktisch. Das sah aus wie mit dem Lineal gezogen. Und der Ausbilder, der da rumgerannt ist, der das mit beobachtet hat, der konnte das nicht fassen. Ja? Also so weit, wenn du so ein Faible oder wenn du so ein Talent hast, dann ist das natürlich nochmal was anderes, als wenn du dich da so kacke und jetzt dann zieht dich das natürlich ein bisschen weiter mit runter.
Also ich kann mich an eine Szene aus einer mir sehr lieben Geschichte bei Terry Pratchett erinnern, einer der letzten Romane von ihm, wo er unter anderem mal die Geschichte der Orks nachgeht und sie so ein bisschen aus den dunklen Geschichten und Vergangenheiten und vielleicht auch eben der Vorlage bei Tolkien rettet und sehr, sehr vermenschlicht. Da gibt es einen kleinen Goblin, der dann irgendwann herausfindet, dass er ein Ork ist. Der misst die 5 und 6 Ecke, ich weiß gerade nicht, wie ein normaler Fußball aussieht, aber der misst 5 Ecke aus, um nachher daraus einen Fußball zu machen. Das ist Unseen Academicals. Also der Roman geht im Endeffekt über Fußball in Ankh-Morpork. Und dass die Leute Fußball spielen und neue Regeln dafür erfinden. Und er macht dann, die machen also eine Blase, ne, da kommt Luft rein, oben ne, Pfropfen und irgendwas, aber sie brauchen natürlich das Leder, damit der richtig schön luftig und frei ist. Und er zeichnete perfekte, gleich große 5 Ecke. Und sein Kumpel sagt so, ja, wie misst du das? Und er sagt, ich messe das mit den Augen, Meister. Ja, aber wie macht man das? Das kann man lernen. Das ist gar kein Problem. Und ich habe, seitdem ich diesen Satz das erste Mal gehört bzw. gelesen habe, wollte ich schon immer mal nachgucken, ob das tatsächlich möglich ist. Weil ich vorstelle, dass bestimmt Handwerker in der Vergangenheit ganz großartige Tricks drauf hatten. Aber heutzutage macht man alles mit dem Computer. Und deswegen habe ich es immer wieder so ein bisschen nach hinten geschoben. Danke nochmal für den Hinweis gerade mit, ne, perfektes Quadrat und Zeichnen. Vor allem ist es ja, wenn man darüber nachdenkt, du musst ja auch genau zeichnen. Also wenn du Soldat bist in der Somme und du machst eine Karte, mit der du irgendwelche, die halt die Kabel legst für Feldtelefone und die anderen Sachen und du messst das ja irgendwie falsch aus und dein Kumpel läuft halt mit der Rolle 100 Meter zu weit und ist einfach bei den Deutschen, dann ist das so ein bisschen dumm. Also das hat auch eine gewisse Bedeutung tatsächlich, dass die Karte richtig stimmt. Übrigens auch ein Punkt, den Tolkien immer wieder extrem genervt hat, weil er ja durchaus an der einen oder anderen Stelle in der Geschichte des Herrn der Ringe beim Schreiben festgestellt hat, dass entweder die Mondphasen nicht stimmten oder die Abstände, also die Zeit, wie viel sie gelaufen sind, wie lange sie gelaufen sind. Und dann guckt er halt auf die Karte und sagt so, fuck, Mist, fuck, scheiße. Und dann stehst du da, neues Stück draufkleben auf die Frickelkarte oder 3 Kapitel umschreiben.
Ich glaube, Oppas Kollege war der erste X-Men weltweit mit einer sehr nutzlosen Superheldenfertigkeit.
Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil damit kommst du auch nicht weit. Hat ihm auch ja erstmal nur Ärger eingebracht.
Ja, so geht's los, der Konflikt zwischen X-Men und normalen Menschen. Begann mit einem Quadrat.
Ja, vielen Dank hier auch an Strider gerade, der uns genau die Briefe zu dem Zeitpunkt, also hier 53 sieht man ja, das Buch ist ja das erste, ist erschienen 54, wo dann steht, ne, the maps, I am stumped. indeed in a panic. Verdammt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin der Panik nahe. Sie sind wichtig und dringend. Ach ja, schön, großartig. Irgendwie, wenn man mal durch die Briefe geht, und das kann ich immer nur wärmstens empfehlen, dass, ja, genau, die Tolkien Society, das hat ja gerade Strider auch geschickt, die haben sich da mal ein bisschen Mühe gemacht. Einige von den Leuten von der Tolkien Society haben das dann komplett, also auch Leute herum aus dem Tolkien Guide Forum und so weiter, haben das damals gemacht und sind das ein bisschen durchgegangen mit Unterstützung der Spezialisten von Elf und ein paar anderen Leuten haben das zusammengefrickelt und die Leute bei Blackwells natürlich, weil sie damals mit als Verkäufer, Einkäufer für die Bootlane Ribes übernommen haben. Ja. Nee, wenn man Tolkiens Briefe liest, hat man oft das Gefühl, der Mann versuchte die Arbeit von 24 Stunden in so Elf zu erledigen. Oder anders ausgedrückt, er lud sich so viel Arbeit auf, dass er irgendwann nicht mehr wusste, wie das alles noch schaffen sollte. Sehr, sehr schön.
Das ist mir noch nie passiert.
Und deswegen bist du der ruhige, ausgeglichene und harmonieausstrahlende junge Mann, den wir hier immer wieder im Channel großartig finden.
Es sei denn, wir sprechen über eine bestimmte Serie oder Adaptionen.
Bakshi ist der Geilste! Nein. Super Gespräch, Seppel. Ja. Was machen wir jetzt?
Aber wie gesagt, jetzt nochmal, weißt du, von all dem, was für Struggle das unter anderem war, tatsächlich diese Karte dann so zu bekommen, wie wir sie heute kennen. Ja, diese Faszination, wir hatten ja vorhin auch noch ein paar Beiträge, dass Leute sehr wohl sich auch noch die Faltpläne noch kennen und der Talander hat da geschrieben, dass er selber heute noch lieber mit Karten unterwegs ist, mit so kleinteiligen, weil es da viel mehr zu entdecken gibt als mit irgendeinem GPS-Gerät, was da mitläuft, ja, Google Maps oder irgendwas anderes, was im Auto gleich mit verbaut ist. Die Karte hat ja, also für mich zumindest, einen absolut bleibenden Eindruck hinterlassen. Und hat ja auch Lust auf mehr gemacht, weil es sind ja auch ein paar Sachen dabei, die ja so ja erstmal nicht vorkommen. Ja? Wir haben den einsamen Berg, ja, wir haben das Waldelbenreich. Ja, das spielt ja im Herr der Ringe erstmal überhaupt keine Rolle.
Ja, gut, aber das weiß man ja, weil man als vernünftiger Mensch erst ein Hobbit liest und dann Herrn der Ringe.
Ja, ja als nicht vernünftiger Mensch, der erst den Herr der Ringe gelesen hat. Ja, ich weiß, Fehler, fatal. Ich verlasse den Podcast.
Konntest du nur.
Ja. Genau, unglaublich. Nein, aber das ist halt, diese Karte hat halt auch immer noch für mich halt dann auch tatsächlich das Interesse gibt, da muss es doch noch mehr geben. Ja? Für mich zum Beispiel ein Synonym auf dieser Karte, wir haben schon festgestellt, Talander und ich haben eine gleiche Lieblingsecke in der Karte. Hier war eins das Hexenreich von Angmar. Ja, und das andere ist Tarabat. Ja, an der, oh Gott, jetzt müsste ich selber auf die Karte wieder gucken. Ich glaube, das ist die Südstraße, die aus dem Shire geht. In Richtung Furt, in Richtung Isen. Das muss ich wieder selber gucken. Da bin ich. Nee, gar nicht. Doch. Wenn man praktisch den Grünweg geht, ja, dann kommt man ja irgendwann an die Grauflut und da ist eine Brücke und da ist eine Stadt Tarbat. Ja, und da habe ich mich immer gefragt, diese Stadt kommt nirgends vor. Nie. Ja, und das war so, muss doch mal irgendwann irgendwas darüber stehen. Von wo kommt die? Warum gibt's die? Ja, Fronost, da ist dann, kriegst du so am Rande so ein bisschen was mit. Ja, dann, wie gesagt, alleine schon die Thematik, was da alles steht, das verlorene Reich von Arnor, ja, wo du denkst so, oh, was ist denn hier los? Das ist schon, also ich kann mich dran erinnern, dass ich da schon echt immer schwer beeindruckt war und immer dachte so, boah, krass, was kommt da noch? Was gibt's da noch zu sehen, ja?
Ja, die Karte lässt tatsächlich sehr viel freie Fläche, sowohl buchstäblich, also alles im Süden und im Osten wird ja immer weniger detailliert und irgendwann nur noch weiße Fläche. Und auch in den Sachen, die dort drin stehen, also man hat viele Landmarks oder wichtige Punkte, die eben nicht vorkommen in der Geschichte, aber die einen Platz auf der Karte haben. Und da ist natürlich immer die Frage, was ist da? Und es gibt einem das Gefühl, dass diese Karte halt nicht gezeichnet wurde für die Geschichte, sondern dass es eine Karte ist, die existiert, die irgendwie eine eigene Historie hat und wo die Geschichte drin stattfindet. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, den halt viele andere Karten aus anderen Nachmacherwerken eben nicht aufweisen können, diese Qualität. Ich war immer fasziniert vom Runenmeer, also das Sea of Rune. Das Ding ist ja so groß wie das unter Auenland. Ist einfach nur ein Meer und das. Aber wir kommen jetzt in die Nähe davon mit den Gefährten. Es ist einfach ein Mysterium und es wird nie aufgelöst. Das macht ja eigentlich auch sehr generell Tolkien Stil gewesen. Immer auf Sachen hinzudeuten, die halt dir das Gefühl geben, dass da einfach noch mehr ist um die Geschichte drumherum und um die Charaktere, die man kennenlernt. Dann aber nie aufzulösen tatsächlich. Und die Karte setzt das dann einfach selber konsequent fort.
Ja, wir sollten vielleicht auch an der Stelle trotzdem auch nochmal erwähnen, auch wenn wir jetzt natürlich hauptsächlich um die berühmte und bekannte Karte von Mittelerde in dem Sinne dreht und wendet. So ist es ja doch, hat es ja doch sehr direkt mit dem Herrn der Ringe zu tun, wo sie ja drin erschienen ist. Sie ist aber nicht die einzige Karte, sondern tatsächlich bekommen wir ja relativ am Anfang auch eine Karte des Auenlands. Wenn ich mich recht erinnere, am Anfang über Hobbits und sowas, da ist oft auch schon gerne mal eine Auenlandkarte dabei. Und die ist ja völlig Hanebüchen und Banane, weil wenn halt jeder Vorort mit mehr als 4 Häusern und 2 Hobbits, die wahrscheinlich alle Bilbo schreiben, um ihm gerütteltes Maß an Ratschlägen mitzuteilen, ob im Hobbit oder im Herrn der Ringe, die alle ihren Namen haben und die kleinen Wege, das ist halt absolut großartig. Weil sie natürlich, also, was ich ja schon sagt, das ist diese Riesenkarte, die nur so Sachen andeutet und das Meer von Runen, also ich meine, hallo, was ist das? Und bei der Auenlandkarte ist alles so ganz, ganz klein, 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 fein, 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 wie es halt auch im Endeffekt die Hobbits sind. Sie haben so eine kleine Welt, aber alles, was in dieser kleinen Welt existiert, wird haargenau beschrieben. Und, ne? Und Bilbo sagt auch im Hobbit, glaube ich, auch im rechten Sinne, er war sehr stolz auf diese Karte, die er bei sich da. Also er hatte immer Karten, ne? Mit denen er da irgendwie wandern gehen konnte. Und das war eine seiner Lieblingshobbys. Karten. Und da sind immer wieder so Hinweise, dass Karten irgendeine besondere Bedeutung haben. Und wir bekommen am Ende des Herrn der Ringe, also zum Ende hin, je nachdem, wie sie halt untergebracht ist im Buch, auch nochmal eine genauere Karte von Gondor. Was also im Endeffekt die Weißen Berge und Mordor natürlich mit beinhaltet. Wo wir auch mal ein bisschen genauer einbekommen, wahrscheinlich einfach deswegen, damit die Leute verstehen, was in diesem Kapitel beschrieben wird. Die 300 Leute kommen daher, die 100 Leute daher, der dicke Typ mit seinen Jungs, 500 oder so, der kommt von daher. Und wenn du also da irgendwie so eine Karte zu erstellen, einfach nur aus den Namen und Zahlen und Hintergründen, wäre ein bisschen viel, glaube ich. Und da hat sich dann Tolkien noch mehr erbarmt, beziehungsweise Christopher, und hat von Gondor noch mal eine Karte mit eingebaut. Also eigentlich ist dieses ganze Buch, abgesehen von der Inschrift natürlich über dem Eingang nach Moria und vielleicht in ein oder anderen Kleinigkeiten, ist das visuelle Element sind die Karten. Und davon gibt es jede Menge. Und die sind unglaublich cool. Und die Hälfte der Sachen, wie Opa schon sagte, weißt du nicht, was das ist. Oder es klingt lustig. Oder seltsam. Da ja doch offensichtlich Tolkien-Fans ein großes Interesse daran haben, auch die kleinsten Details herauszufuchsen, ist das natürlich wunderbares Rohmaterial. Ich glaube, Talan hat es auch eben mal geschrieben, ne? Also hier war früher das Hexenreich von Angmar. Da steckst du, das ist so ein Kommentar auf der Karte, einfach so. Ja, wieso war da, was war da früher? Also ich meine, warum trägst du es auf der Karte ein, Mann? Also ich meine, ist so wie so mittelalterliche Karten, ne? Here there be dragons. Hier oben so kleine Drachen und Würmer so in der See und, ne? Aber nein, hier, Angmar. Dann denkst du so, okay, Khandum, Angmar. Dann denkst du so, warte mal, eine von den Hobbits, nachdem sie gerettet haben, nachdem Tom Bombadil diese da rausgeholt hat, sagt er irgendwas von, die Männer von Khandum. Dann denkst du so, was labert der da wieder? Und dann guckst du auf die Karte und denkst du so, Khandum ist auf der Karte. Ja, also, wenn man so genau gelesen hat, das habe ich natürlich erst 17 Jahre später festgestellt, dachte ich, das jemand mal erklärt hat. Aber es ist halt völlig geil. Die Details sind einfach großartig. Mein Problem war, dass ich meistens nur die englischen kannte, die Begriffe, weil ich habe natürlich zuerst auf Deutsch gelesen und von da ab praktisch habe ich nur noch auf Englisch gelesen. Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, natürlich auch mir für andere Vorträge und andere Sachen so die Namen dann zurechtzusuchen. Und da bin ich natürlich als Übersetzer auch immer sehr interessiert, wie überträgt man halt verschiedene Hobbit-Namen oder Ortsnamen. Aber dazu gibt es natürlich ein ganz wunderbares Buch bei Walking Tree Publishers über die Hobbit-Names und Place-Names. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Das haben wir schon einer normal verwendet. Was sind eure Lieblingsorte auf der Karte? Was findet ihr denn am geilsten? Wo würdet ihr sollten sagen, so, da will ich hin? Wenn das Ding eine Tourismuskarte wäre vom Tourismusbüro Mittelerde, die sagen so, ja, wir haben noch eine Woche Zeit, ja, Terps fehlen. Wo wollen sie hin? Wo würdet ihr da hin zeigen?
Ja, wie gesagt, ich war immer von Runen fasziniert. Das war für mich der Ort, wo ich mehr wissen wollte. Ob es da schön ist, keine Ahnung, aber ich meine, du hast ja im Westen hast du ein Gebirge, was direkt ans Meer angrenzt, was, glaube ich, ganz cool ist. so von Berghöhen direkt ans Ufer. Und auf der anderen Seite hast du einen recht großen Wald, der genau an den See angrenzt. Ich habe jetzt auch ein paar schöne Spots, wo man sich zur Hütte zurückziehen kann. Ich glaube, da kann man es ganz gut aushalten.
Ja, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, was mich da tatsächlich... Ah, das ist schwierig. Ich bin ja so eher so, ich mag ja Horror und all das in die Richtung. Ich würde gerne mal nach Khan Doom.
Ja.
Ja, ins Hexenreich.
Ich habe mir immer gedacht, also einer von den Namen, der mir unheimlich zugesagt hat, war der Evendim-Seen, also Lake Evendim, der Nuyal. Das ist auch so, das ist da ist irgendwo ist da das Auenland, das ist alles ganz chill und alles schön, kennen wir ja auch, alles wunderbar. Von Ost so, ja, weiß nicht, das ist nicht so gut gelaufen mit den, ne, damals den Dunedain, die so ein bisschen gestritten haben, dann irgendwie zerfallen sind. Aber da ist dieser, in dieser kleinen Gebirgskette, ganz verborgen umschlossen, ist dieser See, dieser Evendim-See. Und dachte mir so, ja, da würde ich auch gerne mal vorbeischauen. Vorausgesetzt, da gibt es keine Trolle, keine Orks, keine Drachen. Ja, also halt, nette Leute sollten da, wenn schon, wohnen. Also, da sollte in der B&B-Beschreibung drinstehen, hier dürfen nette Leute vorbeikommen.
Das schränkt aber viele Regionen Mittelerde schon sehr hart ein, oder?
Das ist natürlich ein grundlegendes Problem, das stimmt. Aber ihr solltet das jetzt nur mal als Tourismusbüro sozusagen, weißt du, wo alles schön ist. Vieles Zeitalter. Vergnügungspark, wahrscheinlich ein Tabat aufgebaut, um die Region wieder ein bisschen aufzuleben lassen. Ne? Also,
und natürlich diese Zeit. Was natürlich auch, was du später erst realisierst, also viel später, wenn du kommst, ja. Das hatten wir jetzt schon. Weil ich jetzt gerade hier so ein bisschen drüber gehe und dann zum Beispiel über Ossin Edil stolpere. Ja, das ist halt so, boah, wie krass. Also, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal gesagt, das war nachher, wenn du tiefer drinnen bist und alles so mehr oder weniger so diese Hauptwerke alle verschlungen hast und so grob im Thema bist, einer meiner Aha-Momente sind halt immer noch der Moment im Hobbit, wo sie die Höhle der Trolls gehen und die Schwerter rausholen, die Elrond später als Königsschwert von Gondor, ja, wo ich dachte so, wow, krass, Gondor, weißt du, die Karte bestimmt jeden Millimeter mal abgesucht, aber du hast nie irgendwas über Gondor gelesen, ja?
Über Gondor und, schon, du meinst Gondolin.
Gondolin, ja, entschuldige, du hast vollkommen recht, Gott. Alter Mann, langsam durch. Über Gondolin, genau, vielen Dank. Und du hast nie was von Gondolin gelesen, weißt du, aber so, wo ist das? Ja, und Ostendell, da haben wir das gleiche Thema. Ja, das ist zweites Zeitalter. Ja, Celebrimbor wohnte da, hat da die Ringe geschmiedet oder diese ganze Region. Ja, war mal mit Elben und nichts ist mehr. Ja, ist jetzt nur noch, das ist der Weg in Richtung der Tore von Moria, da ist passiert nichts mehr. Also das ist schon, dass du auch, weißt du, wenn du die studiert hast und dir das angeguckt hast und auch wenn es für dich noch nicht erschlossen hat, sehr viel später stolperst du plötzlich in einer anderen Geschichte über einen Namen und du denkst, Mann, verdammt, den kenne ich doch, den habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Ja, und dann stellst du fest, auf dieser Karte ist der.
Ich fand ja eigentlich eine der schönsten Sachen, weil tatsächlich es ja so ist, falls jemand von euch mal die Brautprinzessin in der Hand gehabt hat, die ist ja oft, wenn sie mit ein bisschen Farbe gestaltet ist, in schwarz und weiß gehalten. Also der Druck zwischendurch, der Text ist in rot gehalten und teilweise in grün. Also da wurde mit der Farbe so ein bisschen gespielt, ein bisschen gearbeitet. Ganz schlicht gestaltet alles, aber mit ein bisschen Farbe. Und die Karte ist natürlich nicht einfach nur schwarz-weiß, sondern sie hat natürlich auch entsprechend diese ganzen roten Elemente, um natürlich die Namen der Orte und Regionen und so weiter entsprechend einzubauen. Aber diese unheimlich schlichte Auswahl zwischen weiß, den wesentlichen Leerstellen im Weißen natürlich, dann den eigentlichen geografischen Elementen in Schwarz und dann den Text in Rot zu halten, das finde ich von der Optik her, also von der Ästhetik her, unheimlich ansprechend. Und wir haben es eben auch schon mal angedeutet, mit dem Erfolg des Herr der Ringe und natürlich dann auch dieser Karte, ist es ja heutzutage praktisch schon ein ungeschriebener Standard geworden. Natürlich haben auch Leute vor Tolkien schon Karten verwendet in fantastischen oder anderen Geschichten. Das ist jetzt nicht so das Neue. Aber der Erfolg seines Buchs hat natürlich diesen Zwang praktisch aufgemacht. Such mal ein Fantasy-Buch, das nach Tolkien erschienen ist, das in seinem Stil, also die Tolkien-Klone und Co. gehalten ist, wo nicht eine Karte drin ist. In den meisten Fällen sehen die Karten entweder völlig albern aus, Da denkst du dir so, okay, hey, ich habe jetzt mal hier irgendwas auf die Karte geschmissen. Ich habe hier Erbsen genommen oder Möhren oder Smarties. Und überall, wo was liegen bleibt, zeige ich jetzt einen Blob hin. Oder aber sie sind natürlich in den letzten Jahren bedingt durch die technologische Vereinfachung. Und es gibt mittlerweile ja Kartengeneratoren, mit denen du dir einfach per Klick eine Karte bauen lassen kannst. Sind halt extrem professionell, aber sehr generisch geworden. Und da ist halt wieder mal das Typische, ein Erfolgskonzept muss man einfach kopieren, weil das kann ja nur funktionieren. Also ja, wenn der Herr der Ringe Karte hat, muss ich auch eine Karte haben.
Ich meine, die wenigsten haben verstanden, warum der Ringe so gut ist, wie er ist. Und man kopiert einfach alles, was geht. Und das hat halt die Karte mit eingeschlossen. Auch wenn die Geschichte keine Karte gebraucht hätte oder die Karte an sich nichts beiträgt, weil sie langweilig und generisch ist. Weil es gibt genug Fantasy-Geschichten, wo es da eine Karte gibt. Aber es auch völlig egal wäre, wenn sie auf dem Kopf stehen würde oder links, rechts gespiegelt werde oder man die Gebirge woanders hinpackt. Und vor allen Dingen, wie du erwähnt hast, sie werden entweder sehr generisch oder halt sehr billig, weil dann hat man irgendwo einen Künstler, zahlt den Mindeststundenlohn und sagt, hier ist hier ein Entwurf vom Autor, mach es mal hübsch. Was hat denn mit der Vorgehensweise, wie die Karte vom Ringe entstanden ist, vom Mittelerde entstanden ist, ja nichts zu tun. Das ist ja das Schöne an dieser Karte, die atmet Persönlichkeit. Wenn, wie gesagt, du kannst auf die Karte gucken und dann hast du im Düsterwald links im Süden hast du Dol Guldur. Da ist dann halt so ein kleines Türmchen eingezeichnet. Isengard ist ein Turm. Man kann Orsang sehen mit dem Kreis drumherum, wenn man weiß, wie es aussieht. Wie gesagt, der Schicksalsberg hat die Rauchwolken, die aufsteigen. Barad-dûr hat einen Turm. Minas Tirith erkennt man so ein bisschen die Form der Stadt. Die Moore haben diese kleinen Gräser eingezeichnet. Wir haben das Symbol für die Schlachtfelder, die verteilt sind. Oder auch die alte Südstraße, also Opa hat ja erwähnt, der Weg, der von Bre runter nach Sarabat führt, da geht ja eine Straße weiter, die scheinbar im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende ist in Vergessenheit geraten und die Punkte werden halt immer weniger dicht im Laufe dieser Straße, bis sie irgendwann aufhören, weil diese Straße nicht mehr benutzt wird. Und all diese Details, die kannst du da halt, auf dieser Karte kannst du dir erschließen. Und auch der Zeichenstil ist ja überragend. Das ist ja, ich kenne keine Karte, die so aussieht. Also ist ganz grob angelehnt an vielleicht so mittelalterliche Karten, ein bisschen ausgeschmückt. Also nicht, also jeder Berg ist ja individuell. Und auch die Bäume sind ja offensichtlich von Hand gezeichnet, jeder einzelne. Da werden ja keine Vorlagen benutzt. Und das verleiht dieser Karte einfach, ja sagt, extrem viel Persönlichkeit und Charakter. Und damit können ganz, ganz wenige andere Karten mithalten.
Ist auch ein kleiner Fakt, der den Strider, glaube ich, eben erwähnt hat, ist, dass ja bei der Gondor-Karte tatsächlich ja Höhenlinien eingezeichnet wurden. Also im Endeffekt wird hier durch ein zeichnerisches Element die verschiedenen Höhen anzahlen, also wenn man jetzt auf 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter ist, das wird jeweils durch eine Linie dargestellt. Und das ist natürlich, war eine Zeit lang eine Form und ist auch heute noch in einigen Elementen, eine sehr praktische und sehr, sehr pragmatische Darstellung von Höhen. Und da sieht man auch nochmal einen Unterschied, also zwischen der Hauptkarte, von der wir ja auch sprechen, aber auch von den kleineren, die dabei sind. Und was ich halt auch sehr, sehr mag, ist, was Seppel ja gerade erwähnt hat, wenn wir mal ganz kurz in den Hobbit gucken und die Karte von Wilderland nehmen, beziehungsweise diese wunderbare Karte, die ja diese Schatzkarte praktisch, ne, hier zum Erebor, wo dann so diese Finger in die Karte zeigen, wo du genau weißt, das ist aus der Arbeit von Tolkien und seiner sprachwissenschaftlichen Forschung und der Arbeit mit mittelalterlichen Manuskripten entstanden. Weil dort waren ja auch immer so Hinweise oder irgendetwas. Oder dass die Karte nicht eingenordet ist, weil mittelalterliche Karten waren natürlich zum großen Teil nicht eingenordet, sondern die waren ja anders sortiert und anders orientiert. Also da ist offensichtlich eine Beschäftigung aus der Arbeit heraus mit Karten, die einfach ganz liebevoll ist, weswegen wir natürlich auch die Seiten des Buchs von Mazabul ja zum Beispiel bekommen. Weil man ja sieht, wenn ein Manuskript mal abfackelt, da sind halt Löcher in den Seiten und an den Rändern. Das kennt man. Jeder Archivar, der mit alten Texten, alten Büchern arbeitet, weiß, wie viel Glück wir gehabt haben, dass wir heute noch Bücher haben, die nicht alle Opfer der Flammen geworden sind. Und der moderne Mensch, der halt im Militär Strecken oder Flächen darstellen muss und auch Höhen darstellen muss, um halt zum Beispiel zu sagen, die MG-Stellung der Deutschen ist 150 Meter höher als unsere, dann musst du das einzeichnen können. Und das sind natürlich Elemente, die hat Tolkien oder in dem Fall hat Christopher Tolkien offensichtlich mit übernommen. Aber es ist halt genau das, was Seppel gerade sagte, diese liebevollen Details. Das habe ich ganz vergessen. Minas Tirith ist so als kleines Pünktchen, aber so mit so, da ist eine Mauer drum und so der hohe Punkt oben. Es ist einfach so, so süß und so liebevoll gemacht, trotz des pragmatischen Wertes. Dass du das Gefühl hast, da ist ein Manuskriptschreiber, ein Künstler irgendwo in einem Archiv gewesen vor Hunderten und Tausenden von Jahren und hatte Lust, ein bisschen was dran zu machen, was im Mittelalter ja auch durchaus üblich war, weswegen wir bis heute eine der Lieblingsbeschäftigungen von mittelalterlichen Historikern und Historikern haben, herauszufinden, wo nackte Ärsche, Bananen oder fliegende Untertassen zu finden sind in den Anmerkungen links und rechts auf den Seiten, weil den Mönchen offensichtlich langweilig war und sie angefangen haben, einfach zotige Sachen an die Seiten zu malen. Ja, Tolkien war das, glaube ich, genau sein Humor.
Ich finde, man erkennt auch, dass er sich bei der Karte dem Konzept treu bleibt, dass er irgendeine historische Abhandlung von Hobbits gefunden hat und die quasi zugänglich macht, weil wenn man schaut, wo die Details am detailliertesten sind, dann erkennt man, dass halt Auenland ist unglaublich viel zu sehen. Da sind halt kleine Örtchen wie Hobbingen und Michelbinge und hast du nicht gesehen mit drauf und die Bockenburger Fähre kannst du erkennen. Sollte aber den Süden gehst, also jetzt um Tarbat herum, Minhiriad, Enedweit, das sind einfach weiße Flecken ohne irgendwelche Emotionen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Siedlungen gibt. Irgendwo an diesem Fluss oder an fruchtbaren Stellen. Auch Dunland. Also es muss ja in Dunland Siedlungen geben, weil die Dunländer Krieg gegen Rohan führen. Das werden sie mit Soldaten gemacht haben. Aber wir sehen keine einzige Stadt in Dunland eingezeichnet. Das heißt, die Karte hält sich nicht an das, wovon Tolkien sagte, da ist irgendwas, sondern einfach nur, was wissen die Hobbits über diese Welt? Und sie wissen halt das, wo sie herkommen. Sie haben Informationen über den Weg, den Frodo und die anderen Hobbits gemacht haben. Und sie haben aufgrund der Zusammenarbeit mit Gondor Informationen über das Reich Gondor und so ein bisschen drumherum. Und das ist in der Karte zu sehen. Alles andere, was darüber hinausgeht, sind weiße Flächen mit sehr wenig Informationen. Und das ist halt auch wieder, da merkt man Detailreichtum und worauf Tolkien Wert gelegt hat. Ja. Und noch hier, also andere Fantasy-Karten zeigen ja einfach jede einzelne Siedlung, jeden einzelnen Punkt. Und da fehlt halt dieses Historische.
Es ist halt, ich glaube...
Also warte, ganz kurz. Du darfst sofort. Ich muss aber kurz darauf eingehen, was Talander geschrieben hat. In Herr der Ringe Online gibt es in Dunland einen Ort namens Herne. Als ich da gelandet bin, lag ich erstmal unterm Tisch. Ohne Frage. Ja, wenn man Herne kennt...
Weißt du, stell mal vor, man, bis auf Schalke. Biegst du von Brelings ab bis in Schalke, oder was?
Das in etwa, weißt du? Das ist so geil. Weißt du, gerade Herne. Alter, was? Ja. Weißt du, du würdest ja in Dunland alles erwarten, doch, aber naja, gut, so in der Nähe von den Bergen ist vielleicht eine alte Minenstadt, ja, aber Herne, boah, wie geil. Also, das haut mich gerade auch weg, ey. Das finde ich auch richtig gut, ey.
Also, ich hoffe natürlich und ich gehe schwer davon aus, dass die Entwickler von Herrn der Ringe Online in dem Fall, es gibt ja Hörn den Jäger und der wird auch geschrieben, Herne. Also, es hat bestimmt eine mittelalterliche, mittelenglische Ursprungslage, genau wie Tolkien ja viele der Namen für die Orte aus dem Mittelenglischen genommen hat. Aber auf Deutsch klingt natürlich Hörne, also ich meine, Herne der Jäger ist halt für jemanden aus dem Ruhrgebiet so, was ist? Was jagst du? Was jagst du in Herne? Also. An dieser Stelle auch nochmal die Erwähnung für die wunderbare Zusammenfassung einzelner Szenen aus dem Herrn der Ringe mit Jürgen von Manger gesprochen im Ruhrgebietsblatt. Das möchte ich dann auch bei Gelegenheit mal gerne sehen. Und Herne kann da bestimmt auch mit eingebaut werden in die Geschichte. Ja. Das war in einem anderen Channel hier, da habe ich auch sehr, sehr weggeschmissen. Nein, um vorzuführen, was Seppel eben meinte, es ist ja so, dass die Bücher, die in den letzten Jahrzehnten erschienen sind und die praktisch nicht Kopien oder zumindest versucht haben nachzumachen oder den Erfolg von Tolkien natürlich nachzuahmen, für die war halt das war ein Gegenstand. Also es war im Endeffekt so, okay, ich bin Weltenbauer, ich brauche eine Karte, ich muss die Abenteuer haben, da müssen die langlaufen und da muss dann tap, 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 diese 4, 5 Dinge müssen erledigt sein. Tolkien hat natürlich auch in einer gewissen Art Weltenbau betrieben, aber nicht in diesem generischen, ich mache jetzt 5 Punkte, es müssen 6 Orte dabei sein, 2 Flüsse brauche ich und 3 Leute laufen da lang. Sondern bei Tolkien hat sich ja alles ganz organisch und unglaublich kreativ entwickelt. Und er hat sich vor allem ein bisschen Gedanken gemacht, dass natürlich eine Karte ist ja dargestellte Information, dargestelltes Wissen. Und Information kann man A, manipulieren und B, sie kann falsch sein. Und die Perspektive, die ja Bilbo mal hat, wo er auch beschreibt, als er da in seiner Höhle sitzt und sagt, ja, er hatte ganz viele tolle Karten und die waren ganz aufwendig gestaltet, aber sobald sie die Grenze des Auenlands verließen, wiesen sie diese hellen Flächen auf. Und der Punkt natürlich, wenn du Aragorn fragen würdest, der hätte bestimmt eine ordentliche Karte von allem drumherum aus dem Auenland, hatte er aber nicht, weil die Perspektive ist erzählt aus dem Blickwinkel der Hobbits. Und das ist eine Konsequenz in der Karte, mit der Karte, ohne die Karte, die diese anderen Bücher einfach nicht nachhalten, weil für die ist das ein Gebrauchsgegenstand, den sie brauchen, um ihre Geschichte irgendwie entlang zu prügeln. Und bei Tolkien ist es aber ein ganz organisch, generisch gewachsenes Ding, nicht generisch, sondern organisch gewachsenes Ding, wo einfach die Entstehungsgeschichte mit diesen übereinander gelegten Stücken kariertes Papier, die irgendwann erklärt, nee, bei ihm ist das einfach ganz, ganz anders gelaufen. Und er hat sich einfach ein bisschen zu viel Mühe gemacht, bloß weil die Mondphasen ihm nicht gefallen hat, 1943 oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Ja.
Im Prinzip ist es doch die wirklich Konsequenz, Fortführung und der Detailreichtum, den Seppel gerade erwähnt hatte. Es ist ja auch das rote Buch der Mark. Der Herr der Ringe ist eine Geschichte des der Hobbits. Ja? Und dann ist ja auch logisch, dass die Karte von den Hobbits sein muss. Ja? Und dann ist natürlich, wenn du das aus diesem Blickwinkel betrachtest, ja, ein absolut grandios gelöst. Genau so. Ja? Und nicht, weißt du, das ist eine fiktive Geschichte von jemandem niedergeschrieben, eigentlich nicht vom Autor, sondern von einer Figur. Ja, der hat das Buch zusammengetragen und der hat die Karten, die ihm zur Verfügung stehen, wir erinnern uns, ist im Film auch sehr gut dargestellt, wie er den ganzen Tisch voll mit Karten hat. Ja, und da alles so rumweht. Ja. Und er hat praktisch diese Karte gemacht, auf Basis seines Wissens. Absolut genial.
Muss man natürlich sagen, ist halt auch ein bisschen unfair. Ne? Hobbits, hier, Bilbo sitzt da in Bruchtal und die haben ja auch bestimmt so ein paar Karten rumliegen und sagen so, ja, hier, vom Auenland haben wir nicht so viel, aber hier kannst du benutzen. Und dann stell dir vor, dann hat er Interviewpartner. Aber die Interviewpartner leben da seit drei Zeitaltern. Also ich meine, die sind halt beim Wandern sind die halt schon mal irgendwie ein bisschen rumgekommen, an dass die natürlich wissen, wo die Sachen sind, aber dann entscheiden, dass es nicht so interessant für sie ist. Also die werden sich ja wahrscheinlich nicht gemerkt haben, ob die Brücke dem heutigen Auenland irgendwie wirklich so relevant ist, weil es ja, ist halt eine Brücke, was soll's, das ist ja auch egal. Aber für die Hobbits ist sie natürlich von ganz großer Bedeutung und muss auf der Karte eingezeichnet werden.
Na klar.
Und was Tolkien halt ausmacht, dass wir so bedeutet haben, hier ist zum Beispiel dieses Buch, was ich erwähnt habe, Hobbit Place Names, vom wunderbaren Rainer Nagel bei Walk and Tree Publishers. Da kann man ein Buch draus machen, eine Dissertation draus machen, über die Entwicklung der Ortsnamen, die Tolkien halt erfunden hat. Oder wie er sie hergeleitet hat oder sonst irgendetwas. Und dieses Element an Mühe und Aufwand und vor allem an kreativem Aufwand, da wird es, glaube ich, langsam ein bisschen schwierig, jemanden so zu finden, der das so in dieser Form halt konnte und gemacht hat. Weswegen halt die vielen Tolkien-Klone halt so oft, also wahrscheinlich auch so lustige Namen und Orte irgendwie einbauen, wo man sich denkt, so ja, okay, ihr habt einfach alle I's mit Y ersetzt und alle CKs in ein X. Und dann habt ihr noch irgendwie hier vielleicht das M ein bisschen länger gemacht und draußen P und schon habt ihr einen neuen Namen. Sieht aber trotzdem ziemlich dumm aus. Also das ist halt mir schon oft aufgefallen, auch bei wirklich eigentlich ordentlichen Fantasy-Geschichten, dass dann die Karte totaler Humbug ist. Aber so richtig, richtig Humbug.
Ich kann dir aber sagen, es gibt nicht nur Karten, die das machen. Ja? Wenn man hier durch Südschweden fährt und die Ortsnamen durchliest, glauben dich manchmal auch, dass das Original, so haben die ihre Ortsnamen hier gemacht. Nimm doch mal das weg und ersetzt das mit M, Ö oder mit einem A mit irgendwas noch drüber und dann haben wir noch ein paar X und Ys rein und da guck mal, kein Mensch kann sowas aussprechen, ja? Sei denn, dir ist mal so ein Stein auf den Kopf gefallen, der von der Eiszeit von A nach B geschoben wurde, dann kannst du wahrscheinlich so sprechen. Also das ist schon sehr witzig auf jeden Fall. Aber das ist hier Land halt, ja, das ist nicht so, ich verstehe, auf was du hinaus wolltest, weil das ist natürlich nochmal super ärgerlich, ja, wenn du dir nicht wirklich Gedanken um das machst, was du eigentlich machen willst, sondern einfach einen Würfelbecher nimmst, ja, und dann dir schnell so ein paar Namen zusammenzimmerst, mit denen du dann weiterarbeitest.
War das nicht einer von diesen Geheimtipps? War das bei George R. Martin? Vielleicht tue ich ihm da Unrecht oder so? Oder war es J.K. Rowling? Es war einer von den ganz großen Namen, einer von den englischen oder amerikanischen Autoren, Autorinnen. Die haben früher einfach Telefonbücher genommen und sind die Telefonbücher durchgegangen, weil ja tatsächlich das menschliche Namensregister ist ja gigantisch. Also wenn du mal rein theoretisch von London, vor allem der großen Bezirke, ein Telefonbuch genommen hast, das war dann halt so ein Wälzer, und du bist da durchgegangen, hast du auf jeden Fall einen Namen gefunden, der sich absolut fantastisch anhörte und der den großen Vorteil hatte, stand ja am Telefonbuch, also musste diese Person ja auch da sein. Und ich habe zum Beispiel mal anfangen wollen, eine fantastische Geschichte zu schreiben vor vielen, vielen Jahren. Und mein erster Ansatz waren die frühen gotischen Könige, aber in gotisch, nicht halt in der Umsetzung in deutsche oder englische oder französische Sprache. Und wenn du die natürlich nimmst, da gibt es ja auch ein paar Namen bei tatsächlich in der Vorgeschichte von Rohan, die gotische Wurzeln haben von Tolkien, dann klingen die zwar irgendwie obskur und seltsam und merkwürdig, aber weil sie ein Teil unserer Sprachgeschichte sind, super Arbeit, muss ich gar nichts tun. Ich gehe einfach die Königsliste der Goten im 5. bis 7. Jahrhundert oder so durch und fertig, bam, habe ich meine Geschichte. Ja, ist halt schon ein bisschen Arbeitsersparnis, ne? Ist ein bisschen faul.
Definitiv, ja.
Ja, aber klingt halt schon ganz geil, weil, tut mir leid, ich kann kein Gotisch so fließen, dass ich in der Lage bin, dann also ich kann da nichts Neues generieren, also ich kann keine neuen gotischen Namen finden. Tolkien konnte das und hat diese Sache ja auch so wunderbar vorangetrieben. Und deswegen haben wir ja auch Ortsnamen auf der Karte, die ja aus den verschiedenen Sprachen stammen und die deswegen auch wieder glaubwürdig klingen. Tharbad oder Tharbad klingt halt deswegen glaubwürdig, weil der Name entstanden ist aus diesem Sprachinteresse heraus. Und dann geht er natürlich auch wieder und klingt auch völlig geil. Und dann willst du halt wissen, warum Boromir, du Honk, warum hast du dein Pferd verloren, wenn er eine Furt ist? Wie geht das denn? Ich muss zu Fuß laufen. Na, Tage und Wochen lang. Ist der Junge das nicht so schlau, wie du dich ja verkaufst? Wie werde ich jetzt einfach dein Pferd behalten?
Reisetipps von Marcel.
Ja. Ah ja, hier war gerade der Hinweis. Vielen Dank dafür. Tatsächlich J.K. Rowling, ja. Das ist wahrscheinlich die Nekropolis oberhalb von Edinburgh, weil da oben, wenn ihr mal in Edinburgh seid, kann ich es nur wärmstens empfehlen. Die haben einen gigantisch riesigen, höher gelegenen, wunderschönen Hügel, wo eine der bekanntesten, historisch interessantesten Personen da oben liegen. Ich weiß nicht, ob es James Watt unter anderem, ne, der uns das Watt gegeben hat oder so und einige Sachen wie die Eisenbahn und so ein Scheiß. Dampfmaschine. Und auch so ein paar andere, aber da sind halt ein paar großartige Adelsgeschlechter und Leute von Bedeutung aus der schottischen Geschichte. Wenn du zwischen diesen riesigen Monumenten da hin und her läufst, liest du halt wirklich ganz, 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 ganz seltsame Namen. Da kann ich mir denken, dass J.K. Rowling da einfach hingegangen ist, weil als ich da zwei, dreimal war, war ich auch mal völlig begeistert davon, was für Namen da auftauchen. Fun Fact: Es gibt auf dem Friedhof Père Lachaise in der Nähe von Edith Piafs Grab eine Familie Sauron. Also eine Familie Sauron. Bitte nicht wundern, wenn ihr da langkommt. Und nein, es ist ein Running Gag seit 20 Jahren. Immer so, oh, guck mal, da in Frankreich, in Paris, da ist ein Sauron. Wie kann das denn sein? Und ich dann sage, ja, es tut mir leid, im südöstlichen Frankreich, Richtung Schweizer Grenze, gibt es einfach ein ganzes Departement. Da läuft eine Familie rum, die einfach seit Jahrhunderten so heißt. Da gibt es auch ein LKW-Unternehmen, das heißt Sauron. Und wenn du halt einen Sauron-LKW irgendwo in Clermont-Ferrand oder in Bordeaux um dich gegenfahren siehst, heißt das nicht, dass Sauron gerade hier die Invasion plant, sondern ist ein LKW-Betrieb. Das ist alles. Ich habe aber vor, mit meinem Erste-Klasse-Freiticket, das ich momentan habe von Bahnbonus, Deutsche Bahn, hallo, herzlich willkommen, in dieses wunderbare Departement zu fahren und mich vor das Stammhaus der Familie zu stellen. Das ist so ein Ding aus dem 15. Jahrhundert, so ein Steingebäude. Und das heißt La Maison Sauron. Das Haus der Saurons. Und dann kann ich sagen, hat noch keiner von euch gesehen, dass der nächste Plan für den Traveling Tolkien ist. So, zurück zum Thema.
Ja, alles in allem absolut grandios, diese Karte. Ich glaube, das haben wir heute mehrfach festgehalten. Und bringt, glaube ich, auch da mal durch, dass man die Reise verfolgen kann, noch mal mehr Spaß, glaube ich. Also, dass er da wirklich, Tour hat das vorhin geschrieben, dass er in seinem Buch zwei drinne hatte und in einer hat er praktisch diesen Weg nachgezeichnet und konnte die Karte aufmachen und wusste ungefähr, wo er ist. Ja, einfach nur zu wissen, wo er ist. Ja, ich weiß von einer guten Freundin von uns, die wir alle kennen, die hat in ihrer Studentenbude die mal übertragen mit so einem Mini-Projektor. Ja, und war dann fertig und ich habe sie besucht und ich habe das Fatalste gemacht, was man machen kann. Ich habe mich da vorgestellt, habe mir die Karte angeguckt und gesagt, guck mal, da oben ist ein Fehler. Wäre sie mir fast an den Hals gesprungen. Nee, sie hat es nie. Ich musste den immer wieder neu suchen. Also das ist jetzt nichts, was wirklich so eklatant war. Aber nach ein bisschen Gucken habe ich ihn wiedergefunden. Ja. Und einer von uns dreien hat ja auch ein wunderschönes, in Holz, eine wunderschöne Mittelerde-Karte an der Wand.
Ja, die hängt bei mir im Wohnzimmer.
Richtig.
Hatte ich halt eine der Karten aus den alten Ausgaben neben meinem Rechner hängen, ja, rechts von mir. Und Antje hat dann gesagt, dies ist eine größere Karte. Jetzt hängt die halt als Holzschnitt an der Wand.
Geil. Und was hat das? Das hat mir mal Sarah, also Sauron, vor ein paar Jahren mal gemalt, weil sie meinte, ich bräuchte ein bisschen was Buntes im Leben. Ist so, ja, voll bunt.
Aber sieht doch absolut genial aus.
Ja, sehr, sehr süß.
Das ist ja schön, wenn du die Geschichte wirklich kennst, auch in- und auswendig, dann reicht ein Blick auf die Karte, auf irgendeinen Teil davon und du weißt halt genau, was da passiert ist.
Richtig.
Dann wird die Karte zum Stichwortgeber im Grunde genommen und das ist dann der zweite Effekt, den sie hat, wenn man halt schon sehr tief drin ist, ja, wieder hervorzurufen, was, welche Passagen eingefallen haben.
Ja.
Ich glaube, das Thema Karten könnte man stundenlang weiterführen.
Ja.
Wir werden mit Sicherheit auch irgendwann mal den Atlas der Mittelerde besprechen,
der
einfach alle relevanten Karten zusammenfasst. Das ist auch ein Werk, dem man sich Stunden und Tage lang verlieren kann. Aber wir wollten heute uns auf die eine Karte beschränken, ne? Der eine Ring, die eine Karte. Und ich glaube, das ist uns gelungen.
Ja, die Karte von Mittelerde. Tolle Karte. Viermal.
Aber keine 15 Mal, wie du angedroht hast.
Ja, kann ich zählen, ist schon okay.
Ja, was denn, ey? Was ist deine Mutter, ey? Kann ich alles besorgen. Geilsten Scheiß habe ich hier. Crack, Hash, Heroin, Bondage, S&M.
Und tolle Karten, ja?
Ja, tolle Karte.
Was hier stinkt, ist deine Sippe.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis
nächste Woche. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Ciao. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod, wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.